HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Ein großes Haus, ein Porsche, Karriere, Weltreisen. Sind das Lebensträume? Für den Frankfurter Psychoanalytiker und Soziologen Rolf Haubel sind es langweilige Bilder. Lebensträume sind für ihn Kraftquellen, die einen Menschen vor die Frage stellen, wer könnte ich sein? Wenn Lebensträume in Pläne umgesetzt werden, verlieren sie seiner Meinung nach an Kraft und Magie. Lebensträume dürfen auch Wünsche bleiben, als das Wünschen noch geholfen hat. Doris Weber hat für Camino in HR2 Kultur mit Rolf Haubel über Lebensträume gesprochen.
Das Leben ist viel zu kurz, um es zu verplempern, und deshalb sollte man sich im Klaren sein, was man im Leben noch so erreichen möchte. Und ich möchte auf jeden Fall noch in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land leben. Also auf jeden Fall möchte ich mal in Hamburg gelebt haben, in London gelebt haben und in Berlin gelebt haben.
Was mich immer interessiert hat, was passiert eigentlich, wenn ein Lebenstraum sich erfüllt und der Lebenstraum dann abgearbeitet ist? Und ich denke und erlebe es auch an mir selbst, das ist das Maximum, was nicht passieren darf. Der Lebenstraum muss bleiben, er darf nicht komplett aufgehen.
Ich möchte mal in einem anderen Job arbeiten, also ich bin ja Krankenschwester und ich möchte mal sowas ganz, ganz anderes machen.
In der Chronobiologie gibt es diesen interessanten Befund, der heißt, Menschen sind so lange gesund, wie zwischen ihrem realen Alter und ihrem vorgestellten Alter eine Diskrepanz ist. Wenn diese Diskrepanz zusammenfällt, wenn ich mich so fühle, wie alt ich bin, ist das ein schlechtes Zeichen. Es muss eine Diskrepanz da sein, weil die Diskrepanz erzeugt eine Spannung. Und wenn Wunsch und Wirklichkeit zusammenfallen, dann fällt ein Stück Antriebskraft weg. Ich arbeite an meinen Träumen und werde immer wieder einen kleinen Schritt in diese Richtung machen, aber werde auch unter Umständen sagen, es ist mir gar nicht so unlieb, wenn die sich nicht erfüllen, weil ich sie dann weiter haben kann als Traum. Denn ein Traum der Wirklichkeit wird, der verschwindet als Wunsch. Und ich werde komplett auf Realität reduziert.
Menschen brauchen Lebensträume, sagt Rolf Haubel, Soziologe, Psychoanalytiker und ehemaliger Leiter des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt. Lebensträume sind ein Motor. Sie liefern uns Fantasien und Bilder, die Mut machen, etwas zu wagen. Lebensträume sind Lockvögel, schemenhafte Gesellen. Sie tauchen auf und verflüchtigen sich, lassen sich nicht festlegen. Pläne und Ziele passen nicht zu Lebensträumen, meint Rolf Haubel.
Beim Ziel hat man ja schon einen Plan für die einzelnen Schritte dorthin. Also Ziel klingt nach einer rationalen Kalkulation. Aber Wünschen ist womöglich eine Kraft. Deswegen im Märchen heißt es ja, als das Wünschen noch geholfen hat. Und wenn ich plane, dann hilft es nicht. Weil ich denke, zu einem solchen Lebenstraum gehört auch dazu, dass man beschenkt wird beispielsweise, weil etwas auftritt, an das ich nie gedacht habe. Dass es eine Gelegenheit, einen Zufall gibt, der mir eine Möglichkeit verschafft, an die ich nie gedacht habe. Der Lebenstraum hat etwas mit einer Kreativität zu tun, mit einer Fähigkeit, sich verschiedene Optionen ausdenken zu können, ohne sie realisieren zu müssen. Denn wenn ich den Zwang habe, das, was ich träumen kann, auch realisieren zu müssen, dann muss ich ja sicher sein, dass ich das genauso erfüllt, wie ich das wollte.
Ich möchte mal eine riesige Reise machen, alle möglichen Länder erkunden, alle Kulturen erleben und am liebsten so viel mitnehmen, was irgendwie geht.
Fast jeder Deutsche hat einen Lebenstraum. Laut einer von Aktion Mensch 2013 beauftragten Studie wünscht sich jeder zweite Deutsche eine sichere Rente. Der Traum von einer Reise oder dem Leben in der Ferne folgt auf Platz 2. Auf Platz 3 landet der Wunsch nach einer eigenen Immobilie. Dabei unterscheiden sich die Wünsche der Befragten je nach Lebensalter. Während für die älteren Befragten die sichere Rente im Mittelpunkt steht, landet bei den Jüngeren der Wunsch nach einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung auf Platz 1, gefolgt von der Traumreise. Wie der Lebenstraum auch immer aussieht, ein eigenes Haus, ein Leben im Luxus oder die gesicherte Rente, meist scheitert es bei der Umsetzung am Geld. Ob große oder kleine Träume, mit ein paar Millionen Euro mehr auf dem Konto stünde ihrer Realisierung nichts mehr im Weg.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, dir?
Blendend!
Warte mal, Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Wenn ich über Lebensträume nachdenke, würde ich das nie im Materiellen machen, sondern für mich hat der Lebenstraum immer etwas zu tun mit einem Bild von mir, was ich einlösen möchte oder dem ich nahe kommen möchte. Und reich zu sein ist dafür ein relativ langweiliges Bild. Ich glaube, der Lebenstraum ist dann gelungen, wenn er verschiedene Seiten von meiner Person zusammenbinden kann. Der schnöde Mammon ist eigentlich dann etwas, was dieses Fantasieren zerstört.
Wer bin ich? Das ist die Frage, die der Lebenstraum an den Soziologen und Psychoanalytiker Rolf Haubel stellt.
Ja, nicht nur wer bin ich, sondern auch wer kann ich sein? Also ein Traum ist ja durchaus in die Zukunft gedacht. Ich träume ja nicht rückwärts, sondern wenn, dann träume ich vorwärts. Und in diesem Vorwärtsträumen entwickle ich Bilder von mir, die noch nicht Realität geworden sind. Die abgearbeiteten, abgehangenen Bilder tun das nicht. Ich darf nicht alles wissen. Der Lebenstraum muss ein Stück weit auch geheimnisvoll bleiben. Ja, ich muss ihn sozusagen durch Leben erst entdecken. Die normale Vorstellung ist ja, erst kommt der Traum, dann kommt seine Verwirklichung. Aber man könnte sagen, unter Umständen entstehen die Träume erst in dem Moment, wo ich sie verwirklichen will.
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, so beginnen viele Märchen. Welchen Sinn könnten diese altehrwürdigen Wendungen haben, fragt der Philosoph und Psychotherapeut Matthias Jung, der sich in zahlreichen Büchern mit dem Wünschen und tiefenpsychologischen Interpretationen von Märchen befasst. In dem Buch »Das kalte Herz« schreibt er:
Der Mensch ist ein wünschendes Wesen. Wünsche faszinieren uns, egal ob sie nun klug oder töricht sind, ob es die eigenen Träume oder die der anderen sind. Wir verfolgen alle gern das Schicksal von Millionen Gewinnern, wie im Lotto oder in der Ratesendung des Günter Jauch. Manche von ihnen bauen sich ganz vernunftgesteuert ein Haus, stecken das Geld in die Ausbildung ihrer Kinder und legen den Rest hochverzinst an. Manche spendieren wochenlang Freibier in der Dorfkneipe, verprassen ihren Reichtum mit Luxusreisen, Lamborghinis und Rolex-Uhren, bis der letzte Euro auf den Kopf gehauen ist. Man könnte formulieren: Sage mir, was du dir wünschst, und ich sage dir, wer du bist.
Den Lebensträumen wohnt ein Zauber inne, Geheimnis und Magie. Vielleicht waren sie schon da, bevor es uns gab. Vielleicht bringen sie uns mit unseren ungelebten Möglichkeiten in Verbindung. Etwas wollen die Lebensträume uns lehren, vermutet Rolf Haubel.
Die Frage ist, habe ich den Traum oder hat der Traum mich? Ja, man könnte ja sozusagen die Idee entwickeln, dass die Träume vor uns da sind, dass die Träume sich diejenigen suchen, die sie träumen. Das ist eine verrückte Idee natürlich, weil sie unserer Logik widerspricht. Auf der anderen Seite macht es aber deutlich, es ist ein Blick ins Offene. Als Kliniker fällt mir natürlich sofort ein, das Gegenteil davon ist eine Depression. Bei einer Depression verschwinden die Lebensträume. Natürlich, man sagt, die Depression ist ein verborgener Lebenstraum, der nicht geträumt werden darf, weil er zu tabuisiert ist. Aber auf der anderen Seite ist die Depression auch etwas, was mich an meine Vergangenheit fesselt. Und wenn ich an meine Vergangenheit gefesselt bin, habe ich diese offene Zukunft nicht mehr.
Wenn du gehen kannst, kannst du auch tanzen. Wenn du reden kannst, kannst du auch singen. Wenn du denken kannst, kannst du auch träumen. Afrikanisches Sprichwort.
Wünsche sind mächtig. Sie sind wegweisend und spannen unsere Kräfte an. Ein Mensch, der keinerlei Wünsche mehr hat, ist möglicherweise gefährdet. Er lebt im Status quo, zukunftslos, zu keiner Veränderung mehr bereit. Nicht umsonst sprechen wir von der depressiven Wunschlosigkeit, schreibt der Philosoph Matthias Jung und erinnert an das Grimmsche Märchen »Hans, mein Igel«, in dem die Mutter des unglücklichen Hans so eine traurig verschattete Frau ist.
Als ihr Mann, der reiche, hartherzige Bauer, eines Tages die Spendierhosen anhat und die Seinen fragt, was er ihnen vom Markt mitbringen soll, da wünscht sich der arme Hans einen Dudelsack, Die lebensfrohe Magd Toffeln und Zwickelstrümpfe, die Frau jedoch nur Fleisch und weg, was zum Haushalt gehört. Sie hat sich aufgegeben. Sie verschwindet denn bald darauf auch in der Erzählung. Wer dagegen wünscht, der lebt noch.
Mit 17 hat's man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in dem Himmel die Liebe.
Mit 17 hat man noch Träume. Aber kann man nicht auch mit 80 noch träumen?
Es ist auch eine reife Einsicht zu sagen, dass ich zwar noch unendlich viele Träume habe, aber nicht unendlich viel Zeit habe, um sie zu verwirklichen. Das heißt, ich sterbe unter Umständen mit vielen meiner Lebensträume.
Lebensträume erfordern eine Haltung, sagt Rolf Haubel. Der Lebensträumer ist gelassen. Er will das Glück nicht herbeizwingen und wenn der Traum sich nicht erfüllt, dann übt er sich in der Einsicht, dass das Leben vielleicht noch andere Überraschungen bereithält.
Meine Fantasie ist in dem Sinne ja nicht festgelegt, sondern ich kann auch mit dem Wissen, dass ich die Träume nicht erfüllen kann, mir selbst etwas Gutes tun, indem ich ausfantasiere, was wäre, wenn. Ich muss ja nicht den Verzicht betonen, sondern ich kann in einer eigenen Realität unterwegs sein, der Realität meiner Fantasien. Es ist sehr viel besser. Der Optimist glaubt immer, dass es eine Möglichkeit gibt, während der Pessimist dauernd davon redet, dass er gar keine Möglichkeiten hat. Und wenn das fest eingefahrene Haltungen sind, dann sucht der Pessimist auch gar nicht nach anderen Wegen.
Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat. Marie von Ebner-Eschenbach.
Doch manche Menschen bleiben ein Leben lang auf ihren Träumen sitzen, vertrösten sich fortwährend mit der Formel wenn, dann. Und es geschieht nichts. Auch Lebensträume haben ein Verfallsdatum, wenn die Zeit über sie hinweggegangen ist.
Das ist so ein bekanntes Phänomen. Da geht es eher darum, etwas, was ich liegen gelassen habe, am Ende noch aufzuheben. Die unerfüllten Dinge auf den letzten Metern noch zu erfüllen. Ich finde immer, das Problem ist dabei, ich denke mir mein ganzes Leben lang nach, was ich alles gerne machen möchte. Und dann kommt die Zeit, wo ich das könnte. Und viele werden entdecken, dass sie es dann aber dennoch nicht machen. Weil die Person, die diesen Wunsch damals hatte, ist nicht die Person, die heute diesen Wunsch erfüllen kann.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich erschaffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können.
I have a dream. Ich habe einen Traum. Ist der Titel der berühmten Rede von Martin Luther King, die er am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington vor mehr als 250.000 Menschen hielt. Seine Rede wird zu den Meisterwerken der Rhetorik gezählt. Sie gleicht in ihrer tiefen emotionalen Eindringlichkeit einer gottanflehenden baptistischen Predigt. Martin Luther King gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Wegen seines Engagements erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis und wegen seines Engagements wurde er am 4. April 1968 bei einem Attentat in Memphis, Tennessee, erschossen. Er hatte einen Traum, aber es blieb ihm versagt, die Erfüllung seines Lebenstraums zu erleben.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of
Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum.
Bei den großen Lebensträumen, I have a dream, spielt ja immer mit das utopische Moment daran, also im Sinne einer realen Utopie. Ich kann nicht sagen und ich kann vor allen Dingen nicht garantieren, dass es passiert, aber ich kann alles dafür tun, dass die Möglichkeit eintritt, dass es passiert. Ich träume in meinem Leben, meinen Lebenstraum auch dann weiter oder vielleicht dann besonders intensiv, wenn die Realisierungsmöglichkeiten, die im Moment da sind, relativ gering sind. Mir wäre nochmal wichtig, deutlich zu machen, also Lebensträume, auch Martin Luther King, sind ja Träume nicht von einer einzigen Person, sondern es sind Träume von Gruppen, von Kollektiven. Und das ist auch wichtig, dass das Kollektiv träumt, weil über das Träumen Bindungen entstehen. Deswegen gibt es in der Psychoanalyse eine Gruppentechnik, die genauso funktioniert, kollektives Träumen. Ja, da sitzen Menschen in einem Kreis zusammen und fangen an, ihre Träume zu erzählen von gestern Abend. Dann steigt der Nächste ein und erzählt, was er geträumt hat. Und zum Schluss träumen alle gemeinsam. Und man könnte sagen, eine gute Gemeinschaft basiert auf einem Traum, den alle gemeinsam träumen und der ihre Verbindung herstellt.
Manchmal fühlt sie, das Leben ist groß, wilder wie Ströme, die schäumen, wilder wie Sturm in den Bäumen. Und leise lässt sie die Stunden los und schenkt ihre Seele den Träumen. Rainer Maria Rilke.
Lebensträume sind Lebensgefährten. Sie können trösten, beruhigen, mitreißen und in schweren Zeiten Hoffnung und Zuversicht geben. Rolf Haubel spricht auch von Überlebensträumen.
Ja, wo das ja viel diskutiert worden ist und wo es auch eine empirische Basis hat, ist, dass mir das Lesen von Geschichten, was ja ein Fantasieren ist, ein Stück weit über Krisensituationen hinweg hilft, weil es mir ermöglicht, ein Bild zu entwickeln von etwas, was sein könnte. Dieser Konjunktiv, es könnte sein, nichts ist festgelegt, sondern es gibt immer das Kontingente, das andere. Das ist etwas, was, ja, ich will nicht gerade sagen, Zuversicht schafft, aber doch so etwas ist wie ein Antidepressivum.
Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. So der Titel eines Buches von dem Psychologen Viktor Frankl, das im Jahr 1946 veröffentlicht wurde. Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat als österreichischer Neurologe und Psychiater in seinem Buch versucht, einen Einblick in die Psyche von KZ-Häftlingen zu geben. Er selbst war als Jude in mehreren KZs. Dort, in extremer, trostloser und hoffnungsloser Situation, fand Viktor Frankl Trost und Hoffnung im Vorgriff auf die Zukunft. Er träumte seinen Lebenstraum immer und immer wieder. Das half ihm, die Grauen des Konzentrationslagers zu überleben.
Da stellte ich mir vor, ich stünde an einem Rednerpult in einem großen, schönen, warmen und hellen Vortragssaal und sei im Begriff, vor einer interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag zu halten unter dem Titel »Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager«. Und ich spreche gerade von alledem, was ich soeben erlebte.
Da stecken Überlebensträume darin. Und dann taucht die Frage ja auf, was hilft mir denn am Überleben? Und unter Umständen ist es nicht nur das Stück Brot, was im Konzentrationslager da ist, sondern es ist eine Vorstellung, dass es eine Zukunft gibt, dass ich Leute wiedersehe, dass es nicht zu Ende ist. Vielleicht sogar, dass diejenigen, die mir das angetan haben, dafür bestraft werden. Also diese Fantasieaktivitäten, die wir da haben, sind sicher überlebenssichernd. Das sind schon Kraftquellen und sie sind vor allen Dingen dadurch wichtig, dass sie deutlich machen, dass das, was jetzt ist, nicht alles ist.
Da kommt man zu einer Wiese. Da sieht man blühende Blumen auf ihr. Man nimmt all dies zur Kenntnis, aber nicht zum Gefühl. Der erste kleine Funke von Freude sprüht auf, sobald man einen Hahn bemerkt, der prächtige, vielfarbige Schwanzfedern hat. Aber es bleibt bei einem Freudefunken. Und noch hat man nicht teil an der Welt. Das Wort Freiheit war in den jahrelangen Sehnsuchtsträumen schon zu sehr abgegriffen und der Begriff zu sehr verblasst. Mit der Wirklichkeit konfrontiert, zerfließt er.
Das schrieb Viktor Frankl über die Psychologie des aus dem Lager befreiten Häftlings, der nicht glauben kann, dass sein Lebenstraum vom Ende der Qualen im KZ in Erfüllung gegangen ist.
Wie oft hat man nicht davon geträumt, dass dieser Tag anbricht und dass man sich wird frei bewegen können? Wie oft hat man nicht davon geträumt, dass man eines Tages heimkommt, seine Freunde begrüßt und seine Frau umarmt, sich mit ihnen zu Tische setzt und nun zu erzählen beginnt von all dem, was man diese Jahre über mitgemacht hat? Und auch davon, wie oft man schon diesen Tag des Wiedersehens in Träumen vorweggenommen. Diesmal aber sei dieser Tag Wirklichkeit geworden. Da schrillen die drei Pfiffe ins Ohr, die das Aufstehen kommandieren und reißen einen aus dem Traum heraus, als der sich die Freiheit zum so und so vielten Male wieder erwiesen hat. Und jetzt soll man auf einmal glauben. Jetzt soll diese Freiheit wirkliche Wirklichkeit geworden sein.
Lass dich nicht beirren, geh deinen Weg, gib nicht auf. Solche Sätze hört der Lebensträumer, denn er ist nicht allein. In ihm wohnt eine Stimme, eine Instanz, eine geheimnisvolle Figur, die ihm zur Seite steht. Ein Wesen, wie wir es aus dem klassischen Film »Mein Freund Harvey« kennen, sagt Rolf Haubel und bringt einen interessanten Gedanken ins Spiel.
Es gibt in der Entwicklungspsychologie diese Figur des Begleiters, einen Freund, den niemand sieht, außer man selbst, aber der einem hilft, beispielsweise sich zu behaupten und Nein zu sagen, wo andere Ja sagen, weil ich immer jemanden an meiner Seite habe, der zu mir steht. Wenn es den gibt, heißt es, ich bin nicht allein und damit kann ich mir auch Dinge trauen, die ich ohne ihn nicht trauen kann. Und wenn ich mal so weit bin, dass ich das alleine kann, dann verschwindet er auch.
Aber es gibt auch heimtückische Harveys. Verführer mit gefährlichen Lebensträumen. Sie zwingen uns, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden.
Die Lebensträume können unterschiedliche Qualität haben. Und es kann Lebensträume geben, die sehr destruktiv sind. Ja, mein Lebenstraum ist beispielsweise endgültig mit den Nachbarskindern, wenn sie groß geworden sind, Schluss machen, weil die mich so lange gequält haben. Ein Lebenstraum kann auch eine Rache sein. Umgekehrt kann man sogar sagen, Rache ist der Inbegriff eines destruktiven Lebenstraums. Und wenn die gleichgeschaltet werden, die Lebensträume, dann hat man eine sehr explosive Mischung.
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Jesaja 2, Vers 4.
Solange es Menschen gibt, beten sie für den Frieden, für eine Welt ohne Kriege, in der alle frei und gleichberechtigt leben dürfen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts. Dieser Wunsch spannt sich um den Erdball wie ein großes Tuch der Hoffnung, an dem Frauen, Männer und Kinder gemeinsam weben. Es ist ein unsterblicher Lebenstraum.
Am schlimmsten, denke ich, ist ja die Situation, wenn jemand gezwungen ist, seine Träume aufzugeben. Aufzugeben, dass Emanzipation nicht sein kann, dass Rassengleichheit nicht sein kann. dann engagiere ich mich auch nicht. Ich engagiere mich in dem Moment, wo ich sage, es ist zwar schwierig und im Moment stehen die Zeichen schlecht, aber es gibt immer die Möglichkeit, ins Offene zu gehen. Die Zukunft ist nicht einfach die Fortsetzung der schlechten Vergangenheit, sondern mit der Utopie, mit dem Lebenstraum entsteht die Vorstellung, es könnte anders sein, als es ist. Und es könnte besser sein, als es ist. Was aber nicht heißt, dass ich schon wüsste, wie man es erreicht. Da gehört Mut dazu, aber es gehört vor allen Dingen auch dazu, diese Wahrnehmung aufrechtzuerhalten, obwohl die Realität im Moment komplett dagegen ist. Das heißt also, im KZ davon zu träumen, dass es ein Leben gibt mit Musik.
Als das Wünschen noch geholfen hat. Menschen brauchen Lebensträume. Sie hörten einen Beitrag von Doris Weber.